Einen wunderschönen guten Abend, da sind wir wieder. Frisch, frei, fromm, fröhlich? Fragezeichen. Frisch, bist
Fromm. Bin ich dabei am besten tatsächlich. Äußerst fromm natürlich.
ja,
Nein,
ne.
frisch auch, ja, alles. Fröhlich.
Frei und fröhlich sowieso.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind übrigens die, jetzt kann ich mich wieder nur blamieren, die 4F der Turnervereinigung. Aus der Vergangenheit. Ich lasse es einfach, bevor ich mich ja weiter im Kopf und Kragen mache. Aber freut mich. Ich bin auch frisch und fit. Fit vor allem.
Das ist gut.
Hab meinen Lauf von letzter Woche dann doch irgendwie gut verarbeitet.
Wer ist jetzt dann bereit für den nächsten oder brauchst du ein bisschen
Ja, komm, wir wollen es nicht übertreiben. Ne? Also.
Ja, sorry.
Können wir gerne noch ein paar Tage mit warten, muss ich sagen. Wie war dein Fußballwochenende?
Ja, geht so. Ich habe ja gerade schon offenbart, dass ich nicht so richtig fleißig geguckt habe. Dafür aber unter der Woche habe ich einiges verfolgt. Ja, also ich würde sagen, es war eine gelungene Fußballwoche, so würde ich sie
Eine
beschreiben.
gelungene Fußballwoche. Ja, doch. Kann ich jetzt. Der Abschluss der Fußballwoche war so ein bisschen semi. Also, ich war bei der Eintracht. Kommen wir ja gleich nochmal zu, aber habe ich eben dir auch schon erzählt. Das war wirklich die erste Halbzeit, die schlechteste Halbzeit, die ich im Fußballstadion gesehen habe. Von beiden Mannschaften, ne? Also muss man fairerweise mal sagen. Aber ja, später mehr. Vielleicht nicht ausführlich, aber später mehr. Lass uns gleich mal reinstarten. Freitagabend, der erste FC Köln hat zu Hause den VfL Bochum empfangen. Ein Wunder, dass dieses Spiel nicht 0-0 ausgegangen ist, weil Köln hat die letzten drei Spiele vor dem Spiel kein Tor erzielt. Bochum sogar vier ohne eigenes Tor. Hat mir meine Statistik ausgespuckt. Bei Köln sind es jetzt vier. Bei Bochum immer noch vier. Bochum gewinnt 2-0 in Köln. Temporeicher Beginn, muss ich sagen. Der FC hat eigentlich Vorteile, aber nach 7 Minuten ist es Timo Hübers, der gegen CAA im Strafraum ein bisschen zu forsch in den Zweikampf geht und somit Elfmeter für Bochum. Eine richtige Entscheidung.
Ja, Kontakt ist irgendwie schon da. Ich finde, mit der Argumentation, dass er auch ursächlich sein muss für das Fallen des Spielers, fällt mir da der Bochumer Spieler einen Tick zu leicht. Dann hätte man, finde ich, auch auf den Pfiff verzichten können. So ist es aber auch, weil ich meine, er wurde ja gegeben, es ging ja nur noch darum, ob er in oder außerhalb des Strafraums ist.
Ja.
Keine klare Fehlentscheidung. Und deswegen auch richtigerweise in der Konsequenz dann kein Fall für den Videoschiri.
Sind ja auch zwei verschiedene Gewichtsklassen. Ne? Also CAA ist ja auch eher Federgewicht oder wie auch immer das heißt. Ich kenn
Stimmt,
mich
ja.
im Boxen nicht so aus. Auf jeden Fall war es der erste Elfmeter für den VfL Bochum in dieser Bundesliga-Saison. Man hat es aber irgendwie auch gemerkt. Stöger hat ihn reingezittert. Also da war jetzt ist nicht so im Training, würde ich meinen, im Elfmeter-Training. Ja, danach eigentlich das Spiel, was man erwarten konnte. Ne? Beide Mannschaften versuchen es, intensiver Schlagabtausch, aber irgendwie gab es jetzt nicht so die krassen hundertprozentigen Torchancen. Unterm Strich 11 zu 9 für Köln. Ballbesitz deutlich pro Köln. Zweite Halbzeit dann doch sehr highlightarm. Also da ist auch schon spät geworden am Freitagabend. Vielleicht waren die Gedanken dann doch eher schon in Richtung Bett unterwegs. Masovic macht in der 76. das 2-0, bereitet so den Endstand für den VfL Bochum. 2-0 in Köln. Expected Goals sprechen auch pro Bochum. Es gewinnt am Freitagabend die cleverere, das ist richtig, ja,
Cleverer.
und effektivere Mannschaft. Siehst du das genauso?
Die Kölner, glaube ich, jetzt 4 Spiele hintereinander kein Tor geschossen.
Mhm. Sagte ich eingangs. Sehr. Danke.
Ah, sorry. und viermal demnach auch nicht gewonnen. Sieg und torlos. Wir müssen jetzt auf jeden Fall eher nach hinten schauen. Und wie du sagtest, ja, cleverere Mannschaft hat auf jeden Fall gewonnen. Ich finde auch, der Kölner Sturm ist mit Davy Selke und Tigges nicht wirklich gut besetzt.
Ja, also die Zahlen sprechen ja eher gegen sie, ne?
Richtig, ja. Ich finde auch nicht nur die Zahlen, auch vieles andere. Aber ja, natürlich einen Anthony Modest in irgendeiner Art und Weise versuchen zu ersetzen, klar, ist schwierig, aber da haben sie sich mit den beiden, finde ich, nicht gut geschlagen.
Naja, kann ich jetzt keine Argumente gegen finden, tatsächlich. Auch wenn ich suche, aber wird schwierig.
Ja.
Runden wir noch schnell ab. Köln, Platz 12, du hast schon gesagt, müssen nach unten schauen. 7 Punkte sind es vor Stuttgart. Und Bochum springt von Platz 17, glaube ich, war es. Oder sogar 18. Von 18 auf 14 vor.
Ja, unten im Keller ist einiges passiert diesem Wochenende. Es hatten doch eigentlich alle 5. Nee, einer hatte 19 Punkte, oder? Waren es
4 und 19? Ja, 4, genau. Hertha 20, die anderen alle 19.
Ja, einiges passiert auf jeden Fall an dem Wochenende. Zum Spiel hast du nichts mehr, richtig? Dann steigen wir in den Samstag ein, in die Samstagskonferenz. Bei mir ganz oben ist der FC Bayern München gegen den FC Augsburg. Unter der Woche die Bayern in der Champions League aktiv gewesen am Mittwochabend. Zu Hause gegen PSG. Und sich da sehr souverän geschlagen. In 180 Minuten gegen die Pariser kein Gegentor erzielt. Und das bedeutet dann eigentlich zwangsläufig, dass man weiterkommt. So auch geschehen. Die Münchner mit 2 Siegen weiter in der Champions League.
Hast du die Spiele gesehen, Bayern-Paris?
Ja.
Beide, ausführlich? War Bayern wirklich die deutlich bessere Mannschaft über beide Spiele gesehen?
Nicht unbedingt.
Okay, weil ich habe also nämlich tatsächlich, ich oute mich, ich habe tatsächlich von beiden Spielen insgesamt 20 Minuten gesehen. Das waren die letzten 20 Minuten im Rückspiel. Und da war Paris dann doch schon in meinen Augen die deutlich bessere Mannschaft. Deshalb war es schwer vorstellbar für mich oder schwer zu glauben, dass Bayern dann eigentlich doch Paris so im Griff hatte.
Also phasenweise gerade auch, wie gesagt, die paar 20 Minuten, die letzten 20 Minuten im ersten Spiel, jetzt auch in diesem Spiel phasenweise, die Münchner einfach mit Glück auf ihrer Seite, kann man eigentlich so sagen, ja. Also das eigene Tor wirklich mit diversen Aktionen, ich weiß, im Hinspiel, Sommer mit dem Kopf irgendwie gehalten, jetzt die Licht, der auf der Linie irgendwie klärt. Ja. Aber ich glaube, in den Spielen von solchen Top Mannschaften sind es eben diese, genau die kleinen Dinge, die das halt irgendwie entscheiden. Im Endeffekt wirkt es dann irgendwie eindeutig, kein Gegentor in 180 Minuten, aber dass da 2 oder 3 reinpurzeln hätten können, das verschweigt man dann, glaube ich, ganz gerne.
Warum auch? Man hat ja dann im Endeffekt 3-0 gegen Paris gewonnen.
Ja.
Von daher.
Sind wir bei der Bundesliga? Die Münchner zu Hause gegen Augsburg. Am Anfang waren sie, glaube ich, noch ein bisschen in der Champions-League-Partie gegen Paris, liegen früh hinten, danach drehen sie aber das Ganze zu einem Halbzeitstand von 4-1 pro Bayern. In der zweiten Halbzeit dürfen dann die Augsburg auch wieder, war wirklich ein wildes Spiel irgendwie, also das Ganze geht 5-3 aus am Ende. Berisha, glaube ich, hat jetzt oft gegen die Bayern getroffen, auch mit Salzburg, meine ich schon, jetzt mit Augsburg wieder getroffen, im Heimspiel, meine ich schon, getroffen, jetzt wieder.
4 Spiele, 5 Tore im Trikot der Augsburger gegen Bayern.
Die Bayern scheinen ihm auf jeden Fall zu liegen. Kann man glaube ich, nicht anders sagen. Ansonsten, ja, bei München ging nach vorne vieles, hinten auch fehleranfällig gewesen, was die Augsburger dann zum Teil auch zu Nutzen gewusst haben. Und eine Szene noch, die Licht mit Foul an, sagst es mir?
Cardona, wie der nette Herr mit Vornamen heißt, weiß ich tatsächlich gerade nicht.
im Strafraum der Münchner. Für mich auch nach mehrmaliger Wiederholung fand ich, war es wirklich auch ein sehr kleiner Kontakt. Also ich habe die Szene öfter mal angeguckt, ich dachte so, oh ja, also der Kontakt war irgendwie schon minimal, er tritt ihm ein bisschen hinten irgendwie in die Achillessehne rein, irgendwie in die Ferse oder so, also ich finde es sehr schwierig zu erkennen irgendwie. Aber man konnte jetzt auch nicht erkennen, dass die Berührung nicht da ist, um es auf die andere Seite quasi mal zu heben, deswegen glaube ich keine Beweismittel da, dass der Elfmeter nicht hätte gegeben werden dürfen.
Ja, das ist schwierig, ne? Also es soll auch in dieser Saison schon mal Kontakte gegeben haben, die dann in ähnlicher Intensität waren, die nicht für den Elfmeter gereicht haben. Jetzt reicht er wieder. Ich blick immer noch nicht so richtig durch. Das ist jetzt wieder dieser Graubereich, wo dann die Schiedsrichtermeinung mit reinspielt. Und da ist dann natürlich jede Meinung individuell. Ja, also ich glaube, es gibt auch Schiedsrichter in der deutschen Bundesliga, die den Elfmeter nicht gegeben hätten.
Ja, Pirisha verwandelt mit etwas Glück, rutscht mit dem Standbein weg und ich glaube, es wird länger noch nachgeschaut, ob er eventuell den Ball doppelt berührt hat bei dem Elfer. Dies war dann, glaube ich, auch nicht zu widerlegen oder zumindest nicht zu beweisen, dass es denn dem so gewesen wäre, deswegen zählt der Treffer am Ende wirklich ein Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten, glaube ich. Und 5:3 Endstand für die Münchner, die damit auf Tabellenplatz 1 bleiben und die Augsburger auf Platz 13, punktgleich mit den Kölnern, nur das schlechtere Torverhältnis.
Augsburg defensiv in meinen Augen zu überfordert. Kenne ich so von ihnen nicht. Also auch in München oder gegen München haben sie oft gezeigt, was sie defensiv können. Jetzt in München gegen defensiv irgendwie nicht so viel. Aber dafür bei den Bayern jetzt, wenn wir ehrlich sind, auch nicht. Also defensiv zumindest. Überforderung ist genau das Stichwort für das nächste Spiel. Leipzig gegen Gladbach. Die Überforderung hatte ich mal wieder beim Zuschauen beziehungsweise bei den Highlights. Weil die Gladbacher Fans mal wieder ihren 19-minütigen Protest mit Drillerpfeifen abgehalten haben. Jedes Mal, wenn die Leipziger im Ballbesitz waren, sind dann da, keine Ahnung, 3000 Drillerpfeifen gepfiffen worden. Ist schon hart nervig, muss man mal so sagen. Gegen prinzipiell mal wieder gegen RB und dann vielleicht auch ein bisschen persönlicher gegen Max Eberl, der ja jetzt bei Leipzig ist, und auch gegen Marco Rose, der ebenfalls bei Leipzig ist. Vorher fand ich gut, dass sich Gladbachs Sportdirektor Wirkus den Fans zugewandt hat und gesagt hat, hier bitte alles, wenn ihr Kritik habt an den beiden, dann gerne äußern, aber alles überhalb der Gürtellinie. Wie soll es anders sein, dem war nicht so, also es gab Plakate und Schmähungen in Eberls Richtung auf jeden Fall. Ja, erspare ich aber jetzt uns allen das Ganze. Man würde gerne über Fußball reden, denn es wurde tatsächlich auch, man glaubt es nicht, aber auch in Leipzig wurden 90 Minuten Fußball gespielt. Erste Halbzeit fand ich die Gladbacher dann schon mit den besseren Chancen, aber viele davon wurden durch leichte Fehler der Leipziger Abwehr provoziert. Ich erinnere da an Thuram, der zweimal vom Tor von Plaswig auftaucht, den Ball aber nicht unterbringt. Zweite Halbzeit haben wir dann zwei Spielszenen, über die wir sprechen dürfen. Einmal 52. David Raum gegen Jonas Hofmann. Es gab Ecke, glaube ich, war die Entscheidung auf dem Feld. Aber man sieht dann doch in der zweiten Einstellung von hinterm Tor, dass David Raum nur Jonas Hofmann spielt, in einer Grätsche von hinten. Die Intention ist noch, den Ball zu spielen und es ist im Strafraum, deshalb keine rote Karte, aber ich glaube, dass es ein korrekter Elfmeter ist, brauchen wir nicht drüber sprechen.
Ja, völlig richtig.
Über was wir sprechen müssen, ist, dass Player den verschießt, beziehungsweise Jannis Plaswig den Elfmeter hält und auch sogar festhält. Ich habe jetzt leider nicht die genauen Zahlen, aber das war jetzt irgendwie einer der letzten 13, 14 Elfmeter, die Leipzig, den dein Leipziger Keeper gehalten hat. Sonst irgendwie ist die Trefferquote gegen Leipzig sehr hoch. Das war dann so die Initialzündung für seine Vorderleute. Werner macht dann im Gegenzug, gefühlt im Gegenzug, das 1-0. Dann 10 Minuten später ist es wieder Alassane Plea, der in die Show kommt. Diesmal fault er Haidara. Deine Sicht der Dinge? Elfmeter? Ja, nein, doch, vielleicht. Hast du es noch vor Augen?
Ja, ich bin sehr ähnlich wie auf der Gegenseite. Kein Ball dabei, trifft den Spieler, eigentlich klare Entscheidung. Diesmal auch gesehen vom Schiedsrichter.
Diesmal auch gesehen. Ich muss sagen, in der zweiten Einstellung hatte ich tatsächlich so meine Bedenken, ob da nicht Haidara irgendwie den Kontakt eher aktiv sucht. Aber es ist dann doch schon eher ein Umtreten von Player, weil er auch keine Chance auf den Ball hat. Ja. Kann man vertreten. Forsberg macht ihn tatsächlich, vierte Tor im vierten Spiel in Folge. Und den Schlusspunkt setzt Joschko Gvardiol, der tatsächlich, ich habe auch nochmal nachgeguckt, der 17. Torschütze von RB Leipzig in dieser Saison ist. Das ist krass. 17 Spiele. Ich bin mal so durchgegangen. Ich bin gerade so auf 10 gekommen.
Aber, ja. Ja, gut, bei 17 Spielern kannst du ja kaum einen weglassen. Ne?
Ja, also gefühlt der ganze Kader. 3 Tore schmeißt du noch weg. Oder 4 sogar mittlerweile. Ja, und dann ist krass. Leipzig gewinnt, 14-7 Torschüsse, mehr Ballbesitz, bessere Zweikampfquote und auch fast doppelt so viel Expected Goals. In meinen Augen verdient, 3-0. Vor allem bei Expected Goals ist auch der Elfmeter noch mit eingerechnet, den Player verschossen hat. In meinen Augen ein hochverdienter Sieg für RB Leipzig.
Ja, Gladbacher mit einem bisschen anderem Ansatz unter Daniel Farke in diesem Spiel jetzt, sonst ja unter ihm viel Ballbesitz, selber das Spiel machen, jetzt ein bisschen auf Konter ausgelegt, ein bisschen tiefer stehen. Was ich finde, dem Kader eigentlich besser liegt, also gerade Alassane Plea, Marcus Thuram, Jonas Hofmann sind für mich geile Konterspieler. Deswegen glaube ich, dass sie häufiger mit solch einem Ansatz in die Partie gehen sollen. Ja, Plea ein bisschen unglücklich, letzte Woche schon im Abschluss unglücklich gewesen, diese Woche Elfmeter verschossen, Elfmeter verursacht. Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen fehlt ihm vielleicht das Selbstvertrauen, ich weiß nicht, sonst ist er wirklich eigentlich ein sehr, sehr guter und sicherer Torschütze aus vielen Lagen, so habe ich ihn zumindest kennengelernt. Ja, gerade ein Formtief, glaube ich, so würde man es beschreiben.
Ein Formtief, seid ihr schon per Du, wenn ihr euch kennengelernt habt, oder immer noch Herr Plea?
Nee, leider noch nicht.
Beziehungsweise
Herr Plea.
Monsieur
Player. Ja.
Zizi.
Tabelle?
Tabelle, ja, Tatsache. Ganz vergessen. Leipzig auf Platz 3. 45 Punkte, punktgleich mit Union und Freiburg. Und Gladbach auf Platz 10 mit 30 Punkten. Mitten im Nirgendwo, aber Tendenz eher in Richtung Conference League.
Okay. Kommen wir zur langweiligsten ersten Halbzeit, die du je gesehen hast. Oh, Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart. Eine gelbe Karte gab es immerhin in der ersten Halbzeit. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also da können wir fast vorstellen, da gab es viele erste Halbzeiten, die das nicht mal zu bieten hatten. Aber dann reden wir noch ganz kurz.
Ich merke schon, eigentlich du hast auch nicht so viel, oder? Also, das liegt nicht an mir.
Wir können ganz kurz über die Neapel-Frankfurt-Fan-Unterstützung sprechen oder beziehungsweise das Ganze drumherum, was da momentan abgeht. Dürfen die Frankfurter Fans mitbringen zum Spiel in Neapel? Dürfen sie es nicht? Komisch, sowas gab es noch nie, oder? Also ich habe von sowas noch nie gehört, dass 2 Wochen oder 10 Tage, 7 Tage vor dem Spiel sich solche Themen irgendwie auftun. Ja, ich meine, das hätte man ja auch deutlich früher irgendwie regeln können, oder nicht? Also
es stand ja schon im November fest, dass dieses Spiel irgendwann in Neapel stattfinden wird. Also es stand noch nicht der genaue Termin fest.
Und auch, dass die Fanlager sich nicht mögen, steht auch schon seit längerem fest.
Ja, sagen wir so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass beide Fanlager Fäuste austauschen, schon relativ groß ist, sagen wir so.
Ja.
Ja, also ich finde es auch, den Zeitpunkt auch komisch. Es steht ja jetzt auch schon seit längerer Zeit fest, der genaue Termin fest. Und das Hinspiel in Frankfurt ist ja jetzt auch erst nicht letzte Woche gewesen.
Ja.
Also irgendwie alles so ein bisschen komisch. Wenn ich ehrlich bin, blicke ich auch nicht mehr so richtig durch. Wer da jetzt wann was wie verboten hat, dann wurde es gekippt plötzlich und dann irgendwie 12 Stunden später dann wieder doch nicht. Ah, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, es geht auch noch hin und her so richtig. Ich glaube, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ja, Tore gefallen sind in dieser Partie, bitte.
Was mich da so ein bisschen stört, ist, dass die UEFA noch nichts gesagt hat. Also ich meine, wenn die das durchgehen lässt, dann kann man sich darauf einstellen, also würde ich jetzt mal die These raushauen, dass in der nächsten Saison, spätestens in der nächsten Champions-League-Saison, viele Auswärtsfans in dem Fall verboten werden, weil wenn kein Fußball, die UEFA nichts dagegen sagt, dann kann man es ja machen. Und das bringt ja dann eher der Heimmannschaft etwas. Also.
Ja, das stimmt. Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass da direkt was kommt. Zum Beispiel der Vorschlag oder eben dann, dass darauf gedrängt wird, dass ein neutraler Spieler gefunden wird. Finde ich, ist ja irgendwie das Naheliegendste und dann nimmt man ja jedem Heimverein dann oder dem Heimland dann schon wieder die Möglichkeit, eben nach sowas durchzubringen, wenn man dann sagt, okay, dann spielt er halt irgendwie auf neutralem Boden. Das wäre ja dann wirklich keiner und dann, glaube ich, würde es das in Zukunft auch nicht mehr geben, aber
ja, also so. In meinen Augen gibt es eigentlich nur drei Optionen. Entweder Geisterspiel in Neapel, also wenn deutsche Fans, also das ist ja jetzt, richtet sich ja nicht speziell, zumindest das erste hat sich nicht speziell gegen Frankfurter gerichtet, das ging ja tatsächlich irgendwie um Deutsche, beziehungsweise Menschen mit deutschem Wohnsitz oder so.
Ja.
Mittlerweile ist es ja runtergestuft auf Frankfurter, auch geil, wenn du aus Friedberg kommst oder was weiß ich was, oder aus Darmstadt darfst du. Ja. Aber aus Frankfurt nicht. Also entweder Geisterspiel in Neapel, ein Spiel auf neutralem Boden mit Fans, wobei ich da das Problem sehe, dass halt dann jetzt eine neutrale Stadt das Problem der gewaltbereiten Fans kriegt.
Ja.
Oder dritte Möglichkeit, Geisterspiel am neutralen Ort.
Ja, ich vermute aber, alle drei Optionen werden es nicht sein. Also,
glaub's auch.
aber gut. Wir werden sehen, wie das ausgeht und es wird auch nicht mehr so lange dauern. Sie spielen am Dienstagabend, richtig?
Oder Mittwochabend tatsächlich.
Mittwochabend, okay.
Also einen Tag haben sie noch.
Tag haben sie noch, ja dann. Eieiei. Aber das gut.
Echt wild.
In diesem Spiel, in der zweiten Halbzeit ein bisschen was passiert.
Ja, immerhin.
Zwei Tore gefallen, eins für die Eintracht, das andere für den VfB. 1:1, Punkteteilung am Ende. Eine Szene können wir noch besprechen und zwar ist das Evan Dika gegen Mio im Zweikampf.
Ja.
Stimmt das ja?
Stimmt.
Der da ja, mit offener Sohle ziemlich heftig in ihn reinrauscht. Für mich ist das dann doch eher tatsächlich eine rote Karte. Also ich hatte jetzt in letzter Zeit viele Szenen, wo ich mir eigentlich eher eine rote gewünscht hätte, statt eine gelbe. Ja, wie siehst du das?
Ja, ich sehe es genauso. Also ich sehe da, wenn wir gerade einmal das Neapel-Thema hatten, eine deutlichere rote Karte als bei Kolo Muani gegen die Nummer 99 von Neapel. Ich konnte seinen Namen damals schon nicht, ich kann ihn jetzt immer noch nicht. also bei Sky haben sie gesagt, dass wenn der Stuttgarter, also Mio, den Fuß auf dem Boden hat und ein Dicker so reingeht, ist es eine rote Karte, so ist Gelb noch vertretbar. Finde ich jetzt auch schwierig.
Ja.
Er spielt keinen Ball, selbst wenn er den Ball spielt, so wie er da mit offener Sohle auf den Fuß, auf das Gelenk, so Übergang Fuß, Knöchel, Sprunggelenk reingeht mit der Intensität, ist das schon eine rote Karte. Punkt.
Ja, auch weil, wie ich finde, man da schon eine Verletzung auch in Kauf nimmt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber die gab es nicht. Ähnliche Szene beim letzten Konferenzspiel Hertha Mainz. Können wir auch gleich drüber nochmal sprechen. Ja. Ansonsten war der VfB nach dem 1:1 Ausgleichstreffer, wie ich fand, näher dran an einem Sieg als die Eintracht. Was dem Frankfurter nicht so richtig gefallen dürfte. Viele Spiele jetzt, glaube ich, nicht geworden hintereinander. Ich glaube, das letzte war jetzt gegen Bremen. Wie gesagt, dann kam Neapel, Leipzig verloren, Wolfsburg unentschieden, jetzt gegen den VfB unentschieden. Gegen eine Mannschaft, die ja doch eher hinten drin steht, zu Hause. Tabellarisch bedeutet das Ganze jetzt immer noch ein solider sechster Platz mit 4 Punkten Vorsprung. Demnach eigentlich noch alles in Ordnung. Der VfB auf Platz 16 mit 20 Punkten.
Ja, also Euroleague ist auch geil. Ich meine, man darf nicht vergessen, man hat die Euroleague halt auch gewonnen. Ne? Also ich weiß nicht. Klar, Champions League ist immer ganz geil, die Hymne im Stadion zu hören, pipapo. Aber wenn du in der Euroleague die Chance hast, ins Halbfinale, Finale oder sogar mit ein bisschen Glück Richtung Titel zu schielen, ob das nicht sogar ein Ticken geiler ist, als in der Champions League ins Achtelfinale zu kommen und da dann auf Neapel zu treffen, wo es dann nur Probleme gibt. Allein wenn ich mir so überlege, was war Barcelona für ein Fest? Es gab sonst auch in den Gruppenspielen jetzt nie so die krassen Ausschreitungen. London gegen West Ham, da gab es Probleme, aber jetzt nicht so krass wie in Marseille. Marseille hier zu Hause war auch wild. Neapel gilt das Gleiche. Ich glaube auch, dass in Neapel, auch wenn keine Fans im Stadion zugelassen sind, es in der Stadt oder um die Stadt rum hart wird, es da auch Ausschreitungen geben wird. Deshalb muss ich sagen, ich kann mich eigentlich auch sehr gut mit der Euroleague anfreunden, wenn ich ehrlich bin. ja, also ich hätte noch eine schöne Anekdote von Olli Klaasen auf der PK hinterher, sagt er, dass er jetzt auch erstmal gucken muss, ob denn Teile der Mannschaft überhaupt einreisen dürfen. Weil wenn Menschen mit Wohnort Frankfurt nicht ins Stadion dürfen, dann haben wir ein Problem. hat er recht. Das zeigt aber auch, was zumindest Zwischenzeilen, was Olli Glasner von der ganzen Thematik in Neapel hält.
Ja.
Du hast schon angesprochen, eben letzte Konferenzspiel Hertha gegen Mainz. War jetzt auch nicht so der Brüller. Hertha die bessere Mannschaft, fand ich. 17. Minute, erster Streitfall. Flanke von der rechten Seite, Barrero will köpfen, ist zu klein, kommt nicht dran mit dem Kopf, kriegt den Ball ganz leicht an die Hand. Der Ball streift seine Hand, Fingernägel geschnitten, wäre es vielleicht kein Handspiel gewesen. Serdar bekommt den Ball und schließt ab. Ist das für dich ein Elfmeter?
Ja, ich finde, man kann nicht argumentieren, dass die Handbewegung irgendwie unnatürlich wäre, weil in der Bewegung, der irgendwie drin ist, macht das alles schon irgendwie Sinn. Ich finde allerdings, dass der Ball so lange unterwegs ist, er sieht den Ball lange, er ist kurz vorher nicht abgefälscht, dass er hat so viel Zeit, seine Hände dahin zu bringen, dass sowas eben nicht passiert. Und dann kommt es eben zum Kontakt. Und ich finde, der Kontakt ist insofern auch wichtig, dass, glaube ich, Serdar danach eine sehr, sehr gute Abschlussmöglichkeit hat. Der Ball eben so leicht abgefälscht ist und er den Ball nicht mehr richtig trifft. Deswegen bringt es ihm schon einen Vorteil, auch in dem Sinne. Und ich finde, es ist vertretbar, dass man es pfeift und eigentlich auch richtig, dass es gepfiffen hat.
Ich habe jetzt leider, weil ich in Frankfurt war, den Original VAR-Eingriff jetzt nicht. Ich würde nämlich gerne mal wissen, wie lange das alles gedauert hat, weil es war ja jetzt schon ein Kontakt, wo man schon 1, 2, 3, 4, 5 Einstellungen in Slow-Mo und vor, zurück sich angucken musste. Ich glaube, es hätte sich keiner beschwert, es hat ja keiner reklamiert, keinem aufgefallen, oder? Hat Serdar sich beschwert?
Das war jetzt leider auch nicht mehr so richtig, ja. Aber eigentlich, er müsste es eigentlich auf jeden Fall gesehen haben, deswegen, aber ich kann es, ich weiß nicht.
Also ich bin der Meinung, dass man da jetzt keinen Elfmeter pfeifen kann. Vor allem ist er jetzt auch nicht, also Serdar spielt den Ball ja hier irgendwie so Oberschenkel. Genau. Kniegelenk.
Ja, er trifft auf jeden Fall nicht mehr richtig. Ja.
Und so krass abgefälscht fand ich ihn dann nicht. Also ich sehe da, das wie die Aktion bei Leipzig damals, als, glaube ich, Guardiol oder Raum den Ball mit der Hand spielt, der Ball geht ins Aus und es gibt Elfmeter. Da sehe ich jetzt keine krasse Fehlentscheidung. Wurde gegeben, ein Gang kam, macht den Elfmeter rein. Thema krasse Fehlentscheidung, eben schon angesprochen von dir, Tolgay Chigerci gegen Leandro Barrero. Da ist er wieder. Chigerci fault Barrero, spielt den Ball, sieht gelb, also es ist tatsächlich dann als Foul gewertet worden. Ist gelb die richtige Farbe?
Nee, weil er, finde ich, mit sehr, sehr hoher Intensität eigentlich auch total unnötig irgendwie im Mittelkreis oder sowas reinrutscht, Verletzungen in Kauf nimmt. Also fand ich ein sehr, sehr unschönes und grobes Foulspiel. Es wurde sich, glaube ich, auch in der Konferenz in der Halbzeitanalyse, glaube ich, darüber unterhalten. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, was Didi Hamann dazu gesagt hat. Für mich eine rote Karte.
Ich frage mich auch, warum man sich das nicht anguckt. Da geht es um die Gesundheit eines Spielers. Also Chigerci springt ja auch gefühlt mit beiden Beinen ab. Er trifft den Ball, klar. Aber so wie er reinspringt, nimmt er die Verletzung dankend in Kauf. Das wird sich da nicht angeguckt. Ja, gelb ist okay, weil er den Ball vorher spielt. Aber auf der anderen Seite, wo Leandro Barrero den Ball ganz minimal an die Hand kriegt, da wird sich dann irgendwie die Szene angeguckt aus allen Perspektiven. Finde ich schwierig. Also Prioritäten hätte man da vielleicht auch einen Ticken anders setzen können. Unverständlich und für mich nicht mehr nachvollziehbar. Aber naja, es geht weiter. Gangkamp, 18. Minute hatten wir eben schon gesagt, 1-0 gemacht. Ajorg macht den Ausgleich. 11-6 Torschüsse haben wir, Ballbesitz pro Mainz, machen aber zu wenig raus. Ja, war jetzt auch nicht so der Brüller. Ein Sieg für die Hertha wäre auch vertretbar gewesen, weil sie ein Expected Goal mehr haben als die Mainzer. Eine Statistik. Die nächste Folge, in der ich um diese Statistik nicht drumherum komme, die Passquote. 69% bei Mainz und sage und schreibe 54% bei der Hertha. Wir nähern uns der 50%-Marke. Das ist unglaublich. Ich hoffe, wir schaffen das noch diese Saison. Das ist unfassbar. Pep Guardiola würde sich denken, wo ist er hier gelandet? Tabellarisch bringt es nichts für beide. Ne? Treten beide so ein bisschen auf der Stelle. Mainz 4 Punkte hinter der Eintracht auf Platz 7 und die Hertha rutscht hinter Bochum, aber immer noch safe auf Platz 15. Hast du noch was zum Spiel?
Nee.
Dann sind wir wieder, ist es wieder soweit, ne, glaube ich. Wird immer besser. Unser Spieler des Spieltags, und da ich eben so viel über Hertha geredet habe, darfst du gerne anfangen.
Ja. Ich habe mich entschieden für Benjamin Pavard vom FCB. 6 Tore hat er in dieser Saison schon geschossen für die Münchner in den Pflichtspielen, was für einen Verteidiger schon mal nicht schlecht ist. Vor einigen Monaten eigentlich noch als erster Kandidat für den Abgang irgendwie gehandelt worden. Jetzt im Sommer, ich glaube jetzt vor ein paar Tagen, kam dann doch irgendwie die Nachricht, Sebastian, einer Vertragsverlängerung für ihn. Maßgeblich dafür sind eigentlich die Leistungen in den letzten Wochen von ihm. Eigentlich im neuen Jahr wirklich top. In einer Dreierkette, die München irgendwie jetzt meistens spielen, auf dieser Halbrechtsposition dann, macht er das sehr, sehr gut. Fühlt sich in der Mannschaft auch, glaube ich, wohl, so wie man das irgendwie so sieht. Und hat in diesem Spiel sehr, sehr gut abgeliefert, glaube ich, doppelt getroffen, einmal sehr artistisch mit einem Scherenschuss, wie ich gelesen habe. Einfach eine sehr, sehr starke und solide Leistung abgeliefert.
Wie soll es anders sein? Ich habe noch ein paar Statistiken. 107 Ballaktionen, 93% Passquote, 2 Tore und der erste Doppelpack der Bundesliga-Karriere. Habe ich zu Benjamin Pavard noch hinzuzufügen. Auch für mich. Auch wenn er bei dem zweiten, dritten, bei einem Tor auf jeden Fall nie so gut aussah. Aber die Statistiken sind einfach zu gut, als dass da irgendjemand rankommt. Für mich auch Pavard der Spieler des Spieltags.
Womit wir beim Topspiel angekommen sind. Und wir haben die Schalker ja wirklich stark geredet letzte Woche, muss man ehrlich mal sagen. Also wir haben sie wirklich sehr, sehr stark geredet. Ansonsten habe ich in dem Spiel zwischen Schalke und Dortmund eine starke Dortmunder Mannschaft vor allem gesehen. Und ich habe mir die Schalker eigentlich ein bisschen noch stärker erhofft. Sie hatten, wie ich finde, viel Glück und einen sehr, sehr guten Ralf Fährmann zwischen den Pfosten, sodass sie dieses Spiel am Ende mit 2-2 gestalten konnten. Dortmund zweimal geführt, Schalke hat zweimal zurückgekommen. Schalke, finde ich, hat phasenweise nicht gut verteidigt. Da kamen die Dortmunder wirklich zu vielen und vor allem auch guten Möglichkeiten. Und selber, finde ich, können die Schalker nach vorne ihre Kontergelegenheiten, die sie gerade gegen offensiv spielendere Mannschaften irgendwie haben, deutlich besser ausspielen und müssen da irgendwie noch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vom Tor haben. Ich finde, Salazar, glaube ich, läuft am Anfang alleine aufs Tor zu. Ich finde, wenn man solche Dinge dann irgendwie macht, dann hat man in so einem Spiel irgendwie noch mehr eine Chance, da vielleicht sogar einen Sieg oder sowas mitzunehmen. Ansonsten musste sich tatsächlich, wie gesagt, ein bisschen auf ihr Glück hoffen, was sie auch hatten am Ende. Auch das zweite Tor von ihnen, ein Kopfball, wo ich finde, dass Meier im Tor der Dortmunder nicht ganz unbeteiligt dran war. Ich finde, den kann man schon irgendwie halten, auch wenn er ganz gut platziert war. Ja, so ist Schalke im 100. Revierderby tatsächlich. Ein bisschen eigentlich der gefühlte Sieger. Für die Dortmunder dann eher wie eine Niederlage, gerade auch nach dem Spielverlauf mit vielen, vielen Chancen, die sie nicht genutzt haben. Und sie sind wieder 2 Punkte hinter den Münchnern jetzt. Waren ja punktgleich bis vor diesem Spieltag, jetzt wieder 2 Punkte dahinter auf Platz 2. Und die Schalker geben aber die rote Laterne ab. Ich weiß nicht, seit dem wievielten Spieltag sie die innehaben. Jetzt haben sie abgegeben und sind auf Platz 17.
Bei dem 2-2 Zahlenraten, Multitasking kann ich also nicht. Finde ich, ja, über Meier kann man sprechen, aber man kann auch drüber sprechen, dass auch Innenverteidiger in Kopfballduelle gehen können, vor allem wenn sie den Kopf größer sind als der Angreifer. Ich nenne keine Namen, aber Leute, die mich kennen, wissen, über wen ich rede. ja, und sonst habe ich hier tatsächlich auch noch stehen, Schalke gewinnt 2-2, Dortmund verliert 2-2. Und weil wir gerade beim Thema sind, verlieren gegen blau-weiße Mannschaften, Dortmund unter der Woche bei Chelsea rausgeflogen in der Champions League, 2-0 verloren. Ja. Und ein bisschen unglücklich, weil ja, die ein oder andere Entscheidung jetzt eher blau-weiß ausgelegt wurde als schwarz-gelb. Aber unterm Strich schon verdient. Spielerisch nach vorne sehr wenig. Chelsea hat komplett atypisch gespielt. Also in der Saison, in der Liga läuft ja nichts. Da sind ja irgendwie Platz 10 oder so. Ja, und in der Champions League läuft. Gegen Dortmund das Spiel gedreht und somit ins Viertelfinale eingezogen. Jetzt habe ich so viel unnötig geredet und nebenbei eine Statistik raussuchen zu wollen, die ich nicht rausgefunden habe. Ich wollte nämlich schauen, wann Schalke das letzte Mal nicht auf dem letzten Platz stand. Aber ich finde es einfach nicht.
Dann sage ich noch ganz kurz was zum Chelsea-Spiel. Du hast es schon angesprochen, ja. Der Entstehung durchaus unglücklich, finde aber am Ende völlig verdient. Edin Terzic hat sich das, wie ich finde, am Ende ein bisschen schöner geredet, als es war tatsächlich. Also verdient, auf jeden Fall rausgeflogen, die Dortmunder.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es nicht. Ich gebe auf. Ich mache weiter. Ich kann das nicht aus dem Kopf. Machen wir Freiburg-Hoffenheim. Das erste Sonntagsspiel von 3 in Freiburg unter der Woche in Turin gespielt bei Juventus. Ja, Juve war schon die bessere Mannschaft. 1-0 gewonnen zu Hause, aber sie haben mich jetzt nicht so überzeugt. Vor allem in den Kontersituationen sind mir 2-3 im Kopf geblieben, bei denen Juve in Überzahl auf Marc Flecken zugelaufen ist und es nicht geschafft haben, da irgendwie Gefahr auszustrahlen. Ich glaube, für Freiburg ist noch was drin. Nächste Woche zu Hause, diese Woche zu Hause. Ich glaube, könnte was gehen im Europaparkstadion. Deine Meinung zu dem Spiel?
Ja, ich meine, es wäre natürlich mit einem eigenen Tor irgendwie und dann eventuell dem Unentschieden schöner gewesen und dann vielleicht noch wahrscheinlicher auf jeden Fall. Klar, macht irgendwie Sinn. Aber ich sehe sie da auf gar keinen Fall halt chancenlos an. Ne?
Ich sag mal so, ne? Im Endeffekt müssen sie so oder so gewinnen, von daher. Von daher ist egal, ob du nun unentschieden spielst oder mit einem Tor verlierst. Naja. Zum Spiel. Ein frühes und ein spätes Tor reichen in Freiburg, um die Hoffenheimer zu schlagen. Freiburg gewinnt 2-1. Und das, obwohl die Hoffenheimer für mich super ins Spiel gekommen sind, dafür, dass sie vor dem Spieltag oder beziehungsweise am Sonntag, am Samstagabend auf den letzten Platz gerutscht sind, dachte ich eigentlich, dass sie nervöser beginnen. Aber dem war nicht so. Waren eigentlich gut drin. Aber dann Max Eggestein mit dem ersten Torschuss 1-0 Freiburg, 5. Minute. Ja, erste Halbzeit ist dann aber auch schnell erzählt. Expected Goals 0,4 zu 0,2. Also ist auch nicht so viel passiert. Zweite Halbzeit eigentlich parallel zum Frankfurt-Spiel. Zweite Halbzeit war die bessere von beiden. Angelo Stiller in der 48. mit dem Ausgleich. Hinten raus wurde es dann nochmal intensiv in Zweikämpfen. Viel Nervosität kam auf. Fouls habe ich hier 10 zu 24 auf meinem Zettel stehen. Schon ordentlich. Eins davon hat Ozan Kapak gemacht. Hat dafür gelb gesehen, zu Recht, im taktischen Foul. Und dann in der 74. John Anthony Brooks unterbindet einen Konter der Freiburger mit einem taktischen Foul, sieht die gelbe Karte. Er selber nickt es ab, weil er weiß, was er gemacht hat. Ozan Kabak wollte, warum auch immer, den schnellen Freistoß unterbinden, den es nicht hätte gegeben, weil gelbe Karte. Und der Schiedsrichter muss sich das notieren, deshalb wäre sowieso kein schneller Freistoß ausgeführt worden. Somit schießt er, wirft er den Ball weg, sieht gelb-rot. Zu kleinlich oder vertretbare gelbe Karte für Ozan Kabak?
Nee, völlig vertretbar. Ich habe mich in den letzten Wochen immer dafür stark gemacht, dass dieses Ball wegschießen oder die Spielverzögerung allgemein schärfer bestraft werden muss. Und deswegen finde ich, ist das genau der richtige Weg.
Ja, unterschreibe ich. Allein schon wegen Dummheit.
Ja, das
muss man da einfach mal knallhart gelb-rot zeigen. Im Nachgang, Rizzo Doan macht es 2-1, 89. Auf der anderen Seite hat Aslani noch eine 1000-prozentige Nachvorlage von Angelinho, trifft den Ball nicht. Somit gewinnt Freiburg, weil die effektivere Mannschaft hatten jetzt kaum große Chancen. Die Hoffenheimer waren auf jeden Fall ebenbürtig. Ja, das ist dann wahrscheinlich dieses Spielglück, von dem alle reden, oder? Siehst du es ähnlich?
Sehe ich sehr ähnlich und ich meine die vierte Niederlage unter Pellegrino Materazzo.
Ist sogar schon die fünfte?
Oder sogar die fünfte. Ist sogar schon die fünfte, du hast völlig recht. 4 waren es vor dem Spiel, 5 nach dem Spiel. Ja. Er muss sich was einfallen lassen.
Muss ich was einfallen lassen. Er war jetzt schon aktiver an der Seitenlinie als im letzten Spiel. Wurde ihm ja vorgeworfen, tatsächlich.
Okay.
Somit Hoffenheim Platz 18 mit 19 Punkten. Sieht düster aus. Rosig sieht es auf der anderen Seite bei Freiburg aus. Platz 5, punktgleich mit RB und Union Berlin. Und 5 Punkte vor auf Platz 6.
Sind wir bei Bremen-Leverkusen angekommen? Leverkusen auch in der Euroliga aktiv gewesen unter der Woche am Donnerstagabend gegen Ferencváros Budapest zu Hause 2-0 gewonnen. Damit eigentlich würde mal sagen, so mit einem Bein schon in der nächsten Runde, oder?
Ja, denke ich auch. Also da sollte im Normalfall nicht anbrennen.
Gut, die Leverkusen, da finde ich in den letzten Jahren eigentlich auch immer mal für solche Sachen irgendwie gut, dass man dann in Budapest auch mal schnell 2-0 hinten liegt oder so. Deswegen.
Richtig.
Hast du völlig recht, sollten wir da noch ein bisschen vorsichtig sein. ja, viel Rotation zum 2-0-Sieg bei den Leverkusenern. Ging dann so ein bisschen zu Lasten der Routine, hat man irgendwie auch gemerkt. Am Ende ein wildes 3-2 für die Leverkusener in Bremen, die einfach ein bisschen mehr Glück hatten, die Leverkusener, wie ich fand. So dieses Spielglück, was du jetzt eben auch schon bei den Freiburger angesprochen hast, war, wie ich fand, einfach auf Seiten der Leverkusener in diesem Spiel. Bremer haben das eigentlich nicht schlecht gemacht, gehen auch in Führung, kassieren relativ fix den Ausgleichstreffer und dann sind es die Leverkusener mit einem relativ späten, 3-1 und dann Anschlusstreffer durch, ich meine, Füllkrug ist es per Handelfmeter. Danach haben die Bremer, glaube ich, nochmal eine ganz gute Gelegenheit, die sie nicht nutzen. Über den Elfmeter, ich meine, es ist Hinkapje mit der Hand.
Korrekt.
Zwar aus kurzer Distanz, glaube ich, allerdings ist die Körperfläche schon sehr, sehr vergrößert, weil die Hand wirklich oder der Arm weit weg ist. Sehr natürlich sieht es auch nicht aus. Kann man, wie ich finde, ohne darüber noch lange diskutieren zu müssen, auch geben.
Ja, die Körpergröße wurde verflächert. Ja, ist korrekt. Der Arm hängt da so ein bisschen runter. Ähnlich wie Dortmund in Chelsea, bei Chelsea in London. Ja, muss man geben, auch wenn es aus gefühlten 30 Zentimetern war, aber da gehe ich eher mit Elfmeter als in Berlin.
Wie gesagt, so kommen dann die Bremer nochmal ran, schaffen es allerdings nicht. Am Ende, finde ich, sind viele Statistiken ebenbürtig. 13-12 Torschüsse für Leverkusen. Die Bremer ein bisschen mehr das Spiel gemacht tatsächlich und ich fand sie nicht viel schlechter wie den Euroleague-Teilnehmer bei nur für Leverkusen. Also, wie gesagt, am Ende ein glücklicher Erfolg für die Leverkusener und jetzt Platz 9, 34 Punkte und die Bremer auf Platz 11 mit 30 Punkten.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen und runde den Spieltag ab mit Wolfsburg gegen Union. Union unter der Woche zu Hause gefordert in der Euroleague gegen Union Saint-Gilloise. Ich glaube, so wird es eher ausgesprochen. Man hat 3-3 gespielt, atypisch für Union, aber sie sind dreimal zurückgekommen, dreimal lagen sie hinten, dreimal den Ausgleich gemacht, schönes Freistoßtor von Juranovic, Robin Knoche im Nachschuss einen Elfmeter reingemacht. Ja, puh, im Endeffekt hätte man sich also sparen können, das Spiel, ne, weil jetzt ganz einfach Rechnung der Gewinner aus dem Spiel, aus dem Rückspiel jetzt am kommenden Donnerstag, zieht in die nächste Runde ein. Zur Bundesliga, war jetzt auch kein Brüller des Spiels, ne? Also war schleppend zwischen den Strafräumen. Swanberg kloppt einen Freistoß in der 15. Relativ wuchtig an die Latte. Aber ja, dann Marmoush noch eine 1 gegen 1 Situation gegen Renault. Legt er aber am Tor vorbei. Und das war's dann auch gefühlt schon mit der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit Wolfsburg, die aktivere Mannschaft, mehr Ballbesitz. Union sporadisch mit Chancen, haben sie nicht so richtig in ihr Konterspiel reingekommen. 70. Minute Joshua Gilavogi gegen Laiduni, eine Szene, über die wir sprechen können. Foulspiel des Wolfsburgers, er trifft ihn am Fuß, auf dem Fuß, so eine Mischung. Elfmeter korrekt? Fragezeichen?
Ja, doch. Ich finde, kann man schon geben, weil es auch ein Tritt, der auch ein bisschen wehtut irgendwie auch. Und für mich deutlich mehr Kontakt als vielleicht bei De Ligt, auch als bei Antwi Adjei gegen Hübers. Also für mich ein Elfmeter.
Ja, gehe ich mit. Juranovic, Torpremiere in der Bundesliga, nachdem er unter der Woche einen Freistoß reingemacht hat, trifft er jetzt den Elfmeter 1-0 für Union, aber Niko Kovac wechselt den Ausgleich ein. Paredes und Wimmer tatsächlich in den 81. beide gebracht. Und dann ist es auch Paredes auf Wimmer in der 84. der in dem Fall für den Ausgleich sorgt. Und unterm Strich auch hochverdient, dass das Ding hier 1-1 ausgeht, dass das noch gefallen ist hinten raus. 15-12 Torschüsse, mehr Ballbesitz, bessere, viel bessere Zweikampfquote und auch eine bessere Expected Goals Statistik. Somit unentschieden zwischen Union Berlin auf Platz 4 und dem VfL Wolfsburg auf Platz 8. 10 Punkte trennen die beiden. Heißt auch im Umkehrschluss, Wolfsburg ist 10 Punkte von der Champions League weg und ganze 5 von der Euroleague, statt jetzt Euroleague, je nachdem, was im DFB-Pokal passiert.
Haben wir es? Haben wir den Spieltag hinter uns gelassen?
Das ist ja krass.
Schauen wir mal, was die Champions League so bringt. Hatten es ja schon leicht angesprochen. Am Dienstag ist aber erstmal Leipzig zu Gast bei Manchester City. Hinspiel 1-1, meine ich.
Korrekt, ja.
Demnach auch da, der Sieger aus dem Spiel kommt weiter, egal was passiert. Bin mal gespannt. Ich glaube, wenn Leipzig nicht blöd anstellt, vielleicht auch in Führung geht früh oder so. Also, ich schaue mit Spannung auf das Spiel, wobei Nkunku ja, glaube ich, auch wieder ausfällt.
Ja, Nkunku fällt längerfristig aus, ja.
Der, glaube ich, in so einem Spiel ein sehr, sehr wichtiger Spieler wäre. Aber
ja.
Gut, dann am Mittwochabend die Frankfurt in Neapel. Ich glaube, für ein Spiel außerhalb Neapels ist es jetzt dann doch irgendwie zu kurzfristig mittlerweile.
Glaube ich auch. Deswegen vielleicht ist es ja auch gespannt. Schon, wer weiß, was der aktuelle Stand gerade ist.
Ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie viele Fans dann da sein werden von der Eintracht, von Neapel, was auch immer da passieren wird. Und Donnerstag dann wieder alle drei Mannschaften in der Euroleague im Einsatz. Und auch da Chancen für eigentlich alle drei. Wir hatten es gesagt, auch Freiburg kann eigentlich dieses 0-1 aus dem Hinspiel wettmachen. Wochenende dann wieder Bundesliga. Schauen wir, was wir Feines haben. Gladbach-Bremen, punktgleich. Ja, eigentlich auch da wie Köln. Also so richtig sicher ist man da auch noch nicht, irgendwie da nochmal reinzurutschen nach hinten. Gerade jetzt, wo auch die letzten 5 da hinten anfangen zu punkten irgendwie. Also deswegen muss man aufpassen. Hoffenheim gegen Hertha. Ganz, ganz wichtiges Spiel am Samstag in der Konferenz. Vermutlich kein schönes, allerdings glaube ich sehr, sehr wichtig für beide Vereine. Genauso wie Augsburg-Schalke, direkte Konkurrenten. Augsburg sollte auf jeden Fall mal nicht verlieren, sonst müssen wir wirklich nach unten schauen. Topspiel ist Dortmund-Köln und am Sonntag dann die Eurofighter Leverkusen-Bayern. Interessant, die Münchner müssen nach Leverkusen. Und den Abschluss bildet Mainz gegen Freiburg. Da wünsche ich uns eine schöne Fußballwoche. Macht's gut. Tschüss.